von meiner Frau. Sie lebt ja seit Wochen nur noch von Schmerzmitteln. Arme, Beine, noch der Kopf dazu heute und gestern schon. Und es ging ihr heute wirklich nicht so, dass sie hätte mitkommen können. Ganz herzliche Grüße von ihr. Ja, das Lied, das letzte, was wir gesungen haben, ist schon eine recht gute Hinführung zum Predigttext. Es war nicht abgesprochen, aber es passt ganz wunderbar. Ladet gerne Gäste ein. Zeigt es allen, dass Jesus sie liebt. Am Dienstag war ich zur Andacht im Pflegeheim und da hatte ich dann diese Thematik, diesen Text und Nils sagte zu mir, das kannst du auch am Sonntag wortwörtlich vortragen. Kann ich nicht, da ich nichts aufschreibe, da ich immer auch offen bin für den Moment, was gesagt werden soll. Natürlich muss ich mich auch vorbereiten, das ist ganz klar. Aber ich habe nichts aufgeschrieben und darum wird es auch keine wortwörtliche Wiederholung geben und werden. Der Text, um den es geht, vielleicht erahnt ihr es schon, wenn es um die Einladung geht, das ist nicht der Missionsbefehl, den man vielleicht auch vermuten könnte. Es ist ein Gleichnis, das Jesus sagt. Und Jesus sagt in dem Zusammenhang drei Gleichnisse den Schriftgelehrten, Pharisäern und Hohenpriestern. Zwischendurch auch noch den Sadduzäern. Zunächst geht es um das Gleichnis von den bösen Weingärtnern, die ja dann auch erkennen, dass Jesus sie meint, als er davon spricht, dass die Weingärtner gesagt haben, lasst ihn uns totschlagen, dann gehört uns das Erbe. Davor sagt Jesus das Gleichnis von den ungleichen Söhnen. Der Vater gibt einen Auftrag. Der eine sagt, hurra Vater, ich bin endlich da, bin froh, dass du mir etwas sagst, das will ich gern tun. Und der andere sagt, du kannst mich mal gerne haben, ich mache doch, was ich will. Nach einer Weile überlegen beide. Und der erst so feurig ja gesagt hat, der denkt, ach, das hat immer noch Zeit. Und wenn ich es nicht mache, dann ist es auch nicht so schlimm. Irgendwie wird sich das schon von selbst erledigen. Und der andere, der seinem Vater gesagt hat, ich mache doch, was ich will, der denkt, Mensch, so ganz richtig war das ja doch nicht, was du deinem Vater gesagt hast. Irgendwie bist du ihm ja doch verpflichtet. Er bereut es in seinem Herzen und geht hin, und erledigt den Auftrag des Vaters. Und dann kommt das dritte Gleichnis, Matthäus Kapitel 22, vom Vers 1 an. Und Jesus fing an und redete abermals in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Das Himmelreich gleicht einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Und er sandte seine Knechte aus, die Gäste zur Hochzeit zu laden. Doch sie wollten nicht kommen. Abermals sandte er andere Knechte aus und sprach, sagt den Gästen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet. Meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Aber sie verachteten das und gingen weg, einer auf seinen Acker, der andere an sein Geschäft. Einige aber griffen die Knechte, verhöhnten und töteten sie. Da wurde der König zornig und schickte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Dann sprach er zu seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereitet, aber die Gäste waren es nicht wert. Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet zur Hochzeit ein, wen ihr findet. Und die Knechte gingen auf die Straßen hinaus und brachten zusammen, wen sie fanden, böse und gute. Und die Tische wurden alle voll. Da ging der König hinein, sich die Gäste anzusehen, und sah da einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an, und sprach zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern: Bindet ihm die Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus. Da wird Heulen und Zähneklappern sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Nach dem Gleichnis von den Weingärtnern, so steht es geschrieben, trachteten sie danach, also die das gehört hatten und denen es wirklich gegolten hat, sie trachteten danach, Jesus umzubringen. Und nun legt Jesus noch eins drauf. Er nimmt da keine Rücksicht. Er ist da nicht der Barmherzige, der mir sagt: Ach ja, ihr lieben Pharisäer und ihr lieben Schriftgelehrten, ihr meint es ja alle gut und ihr wollt ja vielleicht auch das Richtige, aber ich lasse euch noch Zeit und irgendwie wird das dann schon mal klappen mit euch. Nein, Jesus legt noch eins drauf. Ein König bereitet ein Hochzeitsmahl. Und wenn ich eine Hochzeit ausstatte, so ist das, Julia, ne? Wenn man eine Hochzeit ausstattet und vorbereitet, dann muss man sich auch Gedanken darüber machen, wen man einlädt. Und dann muss man auch zeitig genug Einladungen verschicken. Denn sonst kann es dann passieren, dass wenn ich eine Woche vorher meine Einladung ausspreche, dass die Gäste sagen: Tut mir sehr leid, ich wäre ja gern gekommen, aber nun geht es nicht mehr. Jesus lässt keinen Zweifel daran, dass diese Einladung an Israel keine Einladung ist von heute auf morgen, sondern seit der Berufung Abrahams ist die Einladung Gottes an das Volk Israel. Denn Gott sagt es zu Abraham: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein für alle Völker. Und Jesus sagt es ja dann auch in diesem Gleichnis: Es waren Propheten da, die euch immer wieder darauf hingewiesen haben. Mose hat euch das Gesetz gegeben, hat euch gesagt, was Gott von euch erwartet. Und da, wo ihr von den Wegen abgewichen seid, da hat Gott immer wieder Propheten geschickt. Es ist dann noch nicht lange her, da haben wir in der Tageslese in dem Buch des Propheten Jeremia gelesen. Und Jeremia ist so ein ganz drastisches Beispiel, wie man mit Propheten umgegangen ist. Da ist einer, der den Auftrag hat, dem Volk Israel die Wahrheit zu sagen. Kehrt um, überlegt, dass Gott euch ein Gnadenangebot gemacht hat, dass er bei euch sein will, dass er euch führen und leiten will, dass er euer Schutz, euer Helfer sein will. Denn ihr seid auf einem Weg, der ins Verderben führt. Und wenn ihr nicht umkehrt, dann wird Gott seine Drohung wahrmachen. Das war einer. Und dann heißt es, am Königshof waren viele Propheten, die gesagt haben: Jeremia spinnt. Gott ist so ein gnädiger, barmherziger Gott. Er hat uns durch mancherlei Noten durchgebracht. Das wird Gott nie, nie wagen. Das wird er nicht machen, das tut er uns nicht an. Wir haben doch hier in Jerusalem den Tempel. Wir haben doch hier die Anbetungsstätte. Hier wohnt Gott. Das kann er doch nicht zulassen, dass seine Wohnung kaputt gemacht wird. All den anderen Propheten, die das gesagt haben, was das Volk hören wollte, denen glaubte man. Dem Propheten Jeremia glaubte man nicht. Und nun sagt Jesus, jetzt ist die Zeit da, dass die Hochzeit stattfinden kann. Es ist bereitet. Und er schickt noch einmal, der König schickt noch einmal Boten aus und lässt zur Hochzeit laden. Keine Lust. Was sollen wir da 3 Tage oder eine ganze Woche feiern? Da haben wir viel wichtigere Dinge zu tun. Was bringt uns was ein, außer ein bisschen gutes Essen und vielleicht eine fröhliche Gesellschaft? Aber was bringt uns das für unser Leben? Nee, sag du mal dem König, wir haben wichtigere Dinge vor. Wir müssen etwas schaffen für unser Leben. Wir müssen ein Fundament haben, wo wir uns darauf verlassen können. Wir müssen etwas greifbar in der Hand haben. Aber diese Hochzeit, was ist das schon? Die Boten kommen zurück. Und der König, er hätte ja nun schon allen Grund, sauer zu reagieren. Nein, er ist barmherzig, er ist gnädig. Und darum wiederholt er die Einladung. Er sagt noch einmal, kommt doch zur Hochzeit, es ist alles fertig. Ihr seid eingeladen, am Tisch des Königs teilzunehmen. Kann es eine höhere Ehre geben, als in der Gemeinschaft mit dem König zu leben? Und dann heißt es ganz schlimm. Die Leute, die ausgesandt sind vom König, die werden verspottet. Sie werden verhöhnt. Sie werden geschlagen und sie werden getötet. Ist das nicht unsere Zeit? Werden die Boten Jesu, die seinen Ruf, seine Einladung hinausrufen in diese Welt, kommt? Jesus hat alles bereitet, Jesus vergibt, ihr dürft zu Königskindern werden, ihr dürft am Königsmahl teilnehmen. Was ist das schon? Ich baue mir mein Leben auf. Und da brauche ich solchen Quatsch nicht. Das ist doch das Billigste. Das ist doch das, was uns immer wieder begegnet, wenn wir den Namen Jesu einmal in den Mund nehmen, vor Menschen in dieser Welt. Ich habe es noch nicht erlebt, dass ich um dieser Einladung willen geschlagen wurde. Aber wenn wir hineinhören und hineinsehen in das Geschehen dieser Welt, da werden Zeugen Jesu, Boten, Knechte Gottes, nicht nur geschlagen und eingesperrt, sondern auch getötet. Um des Namens Jesu willen. Ist das nicht unsere Situation? Durch all die Jahrhunderte hindurch bis in unsere Zeit hinein. Und als der König dann erfährt, dass seine Boten misshandelt werden, getötet werden, dann sagt Jesus, er bestellt die Soldaten und lässt diese Mörder umbringen. Man könnte meinen, dass das schon eine Prophezeiung auf die Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 war. Denn Da wurde Jerusalem wirklich zerstört. Und es ist so, dass um Jerusalem herum die Römer einen Wall gebaut haben, dass keiner, der in der Stadt war, herauskommen konnte. Was zur Zeit Jeremias noch galt, geht hinaus zu euren Widersachern und ihr werdet leben. Das war 70 nicht mehr möglich. Und ringsum um den Tempel zum Schluss ließ Titus dann ein Feuer anlegen, dass die Steine zerbarsten. Das können wir ja alle, wenn man richtig Feuer ranbringt an einen Stein, dann knallt es und bricht er auseinander. Das Geröll wurde dann noch mal zerkleinert und geschmolzen, dass ja das Gold alles rauskam. Es blieb kein Stein auf dem anderen. Der Tempel wurde zerstört, so wie es Jesus vorausgesagt hat. Aber damit ist Gottes Geschichte nicht zu Ende. Gott hat eine Geschichte für die Menschheit. Und wenn die, die er berufen hat, es nicht wollen, dann sucht er sich andere. Und darum heißt es hier, geht auf die Straßen, an die Kreuzungen, auf die Wege. In dem Gleichnis, das Lukas aufschreibt, geht es nicht um die Straßen und die Wege, sondern geht es um die Hecken und Zäune. Es ist hier eine andere Einladung, es ist eine Einladung an die Fremden. An die Fremden, die durch die Stadt durchziehen, die nicht zum Volk Israel gehören. Eine Einladung an die Händler, an die Nomaden, an die, die einfach nur auf dem Weg sind, irgendwohin. Vielleicht auch, so wie wir es heute erleben, vielfach in der Welt, aus Armut getrieben, eine andere Bleibe suchen, wo man sicher und besser leben kann. Es sind nicht die Bewohner Jerusalems, denen diese Einladung jetzt gilt, sondern es sind die Fremden, die eigentlich von denen, die zum Hochzeitsmahl geladen waren, verachtet sind. Was haben wir mit den Heiden zu tun? Vielleicht können wir noch Geschäfte machen und Gewinn dabei abschlagen, aber sonst mit den Heiden Gemeinschaft haben, mit den Heiden essen und trinken. Wir wissen, wie es Petrus erging, als er da zu Cornelius geschickt wurde. Nie, Herr. Diese Unreinheit kann ich ja nicht auf mich nehmen. Und genau da ist der gleiche Punkt, den Jesus hier sagt. Was ich gereinigt habe, mache du nicht unrein, muss den Petrus sagen. Und hier lässt es den Knechten ganz deutlich sagen, geht hin, alle Fremden, mit denen ihr sonst keinen Kontakt habt, die ihr sonst verachtet, die sind jetzt eingeladen. Darum geht hin auf die Straßen und ladet ein. Und es ist erstaunlich, vielleicht wünschen wir es uns heute auch so sehr, das Haus wird voll. Wir kriegen alle Platz. Sicher wären noch viele dabei gewesen sein, die die Einladung ausgeschlagen haben. Aber es waren genug da, die die Einladung angenommen haben. Und das Haus wurde voll. Und nun kommt ein Punkt, der doch auch sehr ernsthaft ist. Und als das Haus voll war, geht der König hinein, um sich seine Gäste zu besehen. Wer da alles da ist, wer alles gekommen ist. Und da findet er einen, der hat kein hochzeitliches Kleid an. Die Juden, die das gehört haben, die wussten genau, was Jesus damit meint. Denn schon der Prophet Jesaja schreibt es: Ich freue mich sehr in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich gekleidet. Wie ein Bräutigam sich dem priesterlichen Kopfschmuck anlegt und wie eine Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Pharisäer, Schriftgelehrten kannten diese Stelle. Sie wussten, dass Gott denen, die zu ihm kommen, die sich an sein Wort halten, ein festliches Kleid, ein neues Kleid gibt. Ein Kleid der Gerechtigkeit, mit dem sie vor ihm bestehen können. Der König, den Jesus hier jetzt sprechen lässt, ist dem Volk Israel und ganz besonders der oberen Schicht gut bekannt. Und er hat damit auch ein Recht, so zu reden und so zu reagieren. Freund, spricht er ihn noch an, Freund. Er sagt nicht, was bist du denn für einer? Auf welchen Lügenwegen bist du denn hier hereingekommen? Nein, der König nennt ihn noch Freund. Freund, wie bist du hier hereingekommen? Es ist keiner, der die Einladung ausgeschlagen hat. Es ist keiner, der gesagt hat, ihr könnt mich mal gerne haben. Es ist einer, der drin ist im Hochzeitssaal. Und Gott stellt ihm die Frage: Freund, wie bist du hereingekommen? Es wird oft so gesagt, und ich denke, da ist auch etwas, oder ist die Wahrheit mit drin, dass dieser gesagt hat, ja, es ist ja ganz schön, es ist ja ganz gut und vielleicht ist das auch gar nicht verkehrt, sich irgendwo in eine Gemeinde hineinzubegeben. Vielleicht hat man ja da auch nochmal eine Rückversicherung, aber ich bin ja eigentlich noch recht manierlich. Ich kann ja noch mit meinen Klamotten vor Gott bestehen. Ich habe nichts Unrechtes getan. Ich bin mir keiner großen Sünde bewusst. Der liebe Gott kann mit mir schon zufrieden sein. Und darum wird er sich ja auch freuen, wenn ich gekommen bin. Vergebung brauche ich nicht. So schlecht bin ich gar nicht. Dieses hochzeitliche Kleid, das Kleid der Gerechtigkeit, das Gott mir gibt, das brauche ich nicht. Dann mache ich mich abhängig. Nein, ich möchte schon mit meiner eigenen Gerechtigkeit vor Gott bestehen. Und als Gott ihm gegenübersteht und ihm die Frage stellt, da ist alles angeben, alles Protzen vorbei. Jesus sagt, er verstummt. Ihm fehlen die Worte. Er kann einfach nicht mehr sagen, ach lieber Gott, du kannst ja mit mir zufrieden sein, ich bin doch immer gut gewesen. Nein, er verstummt. Im Angesicht Gottes, in der Heiligkeit Gottes, können wir als Menschen, so wie wir sind, nicht bestehen. egal welchen Namen wir haben, egal zu welcher Kirche, welcher Religion wir gehören, wir können so vor Gott nicht bestehen. Und wir müssen verstummen. Es wird uns nichts helfen, was wir uns bisher eingebildet haben. Und dann wird der König sauer. Das ist nämlich noch eine viel größere Beleidigung im Orient, wenn man ein Geschenk des Königs ablehnt, als wenn man die Einladung ablehnt. Das war schon schlimm. Aber wenn man die Gerechtigkeit Gottes ablehnt, mit eigener Gerechtigkeit bestehen will, das ist der Schlag ins Gesicht Gottes. Und genauso empfanden das die hohen Herren, wenn sie ihre Gäste bekleidet haben. Wer dieses Kleid abgelehnt hat, das war die größte Beleidigung. Auch im irdischen Leben. Wer das königliche Kleid ablehnt, der beleidigt den König ins Tiefste, bis ins Innerste. Und darum sagt Gott dann hier, er gehört hier nicht herein. Er darf hier nicht bleiben. Und es ist so schlimm, aber eben wahr, dass Jesus dann sagt, bindet ihn. Er wird nicht nur rausgeschmissen und kann dann wieder gehen. Bindet ihn und werft ihn hinaus. Der dort hinausgeworfen wird, ist ein Gebundener, ein Gefangener, ein Gefesselter. Er hat weder einen freien Willen, noch kann er sich frei bewegen. Und da, wo er hinausgeworfen wird, oder hinaus hineingeworfen wird, das ist der Ort der Qual. Da wird sein Heulen und Zähneklappen. Jesus geht nicht auf den Ort der Hölle ein und beschreibt ihn jetzt in fürchterlichen Bildern. Nein, das hat er auch gar nicht nötig. Er sagt einfach, das ist ein schrecklicher Ort, ein Ort der Finsternis, wo das Licht Gottes nicht mehr wirkt. Und es wird für den Menschen ein ganz schlimmer Ort sein. Dazu ist aber keiner berufen. Keiner ist von vornherein dazu verurteilt. Das ist ja das Wunderbare am Evangelium, dass zunächst die Einladung steht. Der König schickt seine Knechte aus und lädt sie alle zur Hochzeit ein. Und sie kommen, gute und böse, da darf keiner sagen, ach, weißt du, ich bin so schlecht, ich habe so viel Unrecht getan in meinem Leben, der König will mich gar nicht. Es darf auch keiner sagen, ach, ich bin doch so gut, der König kann sich freuen, wenn ich überhaupt komme. Die Einladung ergeht an alle. Jeder Mensch, der die Botschaft hört, ist eingeladen, an der Königstafel Gottes teilzunehmen. Und an dieser Botschaft wird nichts abgestrichen. Sie sind alle berufen, aber nur die, die die Einladung annehmen, die die Reinigung, die Gerechtigkeit Gottes annehmen, das sind auch die Auserwählten. Ich möchte es mal so sagen, berufen sind 100% der Menschen. Gott sagt zu keinem, dich kann ich nicht gebrauchen. Das gilt keinem Menschen. Jeder ist eingeladen, an der Königstafel teilzunehmen. Und Gott freut sich über jeden, der kommt. Wenn Gott da hineingeht, um in dem Bild zu bleiben, um sich die Gäste anzusehen, dann geht er nicht da hinein, um mit kritischem Auge zu gucken, na, wer ist denn nur alles da und was haben die alles auf dem Kerbholz? So geht Gott nicht rein. Nein, Gott geht in den Königssaal hinein und freut sich über jeden, der da ist. Freut sich über jeden, der diese Gerechtigkeit in Jesus Christus angenommen hat. Das ist Gottes Wunsch, das ist Gottes Wille. Komm, du bist eingeladen. Aber wer eben sagt, ich brauche das nicht, ich gehe mal ganz gerne hin, der hat dann eben seinen Anteil an der Herrlichkeit verloren. Ich habe hier bei Rienecker noch einen Abschnitt gefunden, den ich euch vorlesen möchte, den ich einfach nicht so weitergeben als mein Wort. Das neue Gewand bedeutet ein neues Sein. Und das Hochzeitskleid wäre dann das Sein, das zum Reich Gottes gehört, das von Jesus geschenkte neue Leben. Der Gast wäre also ein Mensch, der trotz der Zugehörigkeit zur Gemeinde sich diesem neuen Sein verschließt, im Verharren in der eigenen Art, also in der eigenen Frömmigkeit. Es gibt keinen meinen ganz persönlichen Glauben. Was die anderen glauben, interessiert mich nicht. Ich glaube in meinem Herzen und damit kann ich vor Gott bestehen. Wenn sich dieser Glaube nicht an Jesus Christus orientiert, ist mein Glaube nicht der Glaube, den der Vater sucht. Amen.